Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Jesus sprach: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Evangelium Jesu Christi. Ich möchte ein paar Worte zu den Texten sagen. Am Beispiel von Mietling und Hirt wird ein Grundproblem unseres Lebens aufgezeigt. Im Alten Testament gibt es, also Ezechiel fällt mir ein, 34. Kapitel, das handelt von der Kritik Gottes an den Hirten. Also die Hirten sind irgendwie die Führer Israels, die Schafe sind die Menschen, und Gott bemängelt, dass die Führer zwar, die Hirten zwar gerne die Wolle und die Milch und was Schafe sonst zu geben haben, geben, aber sich ansonsten wenig um die Schafe kümmern. Also sie pflegen sie nicht, sie kümmern sich nicht um die kranken Tiere, nicht um die schwachen Tiere. Wenn die sich verlaufen und verrennen, dann sollen sie sich verlaufen und verrennen, ist Problem der Schafe, nicht der Hirten. Und kündigt an, dass es sozusagen am Ende der Zeiten es den guten Hirten geben wird. Was Ezechiel oder Gott durch den Mund von Ezechiel kritisiert, das ist uns sehr bekannt, dass die Hirten sich in ihrer Hirtensorge am Einzelnen abarbeiten, das kommt vielleicht schon mal vor, ja. Im Evangelium kriegt die Sache noch ein bisschen einen anderen Anstrich. Bei Ezechiel hat man das Gefühl, da kann man das Gefühl haben, ja, die Hirten sind halt nicht so gut. Die nehmen es mit ihren Pflichten nicht so genau, wie sie es nehmen sollten. Und deswegen passiert das alles. Also man müsste die an ihre Pflichten erinnern und ihnen sagen, sie sollen sich mal ein bisschen am Riemen reißen und zusammennehmen und ein bisschen mehr guten Willen aufbringen und so weiter und so fort. Das Evangelium bringt da einen anderen Gedanken. Da wird das Bild verwendet, der Wolf kommt. Ja, das kann man dem Mietling nicht verdenken, dass der rennt. Und der Hauptunterschied ist auch nicht zwischen dem Mietling und dem Hirt, dass dem einen, der verdient halt sein Geld damit, ihm gehören die Schafe nicht, ihm liegt auch nicht so viel dran. Das ist eine ganz gute Beschreibung. Also wir geben uns schon Mühe, aber wenn dann irgendwie die Gefahr oder die Temperatur zu arg steigt, es wird zu ungemütlich, ja, also dann, man wird doch verstehen, dann ist die eigene Haut doch irgendwie näher. Also der Unterschied ist nicht, dass dem Mietling die Schafe nicht gehören, sondern ich glaube, der Unterschied liegt in dem, was danach kommt. Der Hirt kennt die Schafe. Und dieses Kennen ist dasselbe Kennen, wie der Vater den Sohn kennt und der Sohn den Vater kennt. Wir haben es an der Stelle mit zwei Modellen von des Lebens zu tun. Das Modell 1, was unsere Pflichten betrifft, aber genauso auch was die Gebote betrifft, das wird uns eingeschärft, qua Moral an uns nahegebracht und appelliert immer an den guten Willen, an die Anstrengung, die wir aufbringen sollen, die Mühe, die wir uns geben sollen und so weiter. Alles gut. Aber klar ist, wenn der Wolf kommt, dann ist Feierabend. Und es ist nicht anders mit den Geboten. Es wird wenige Leute geben, die der Meinung sind, man sollte nicht irgendwie den Nächsten, ja, vielleicht nicht lieben, aber ihm zumindest auch tolerant sein, ja, soll den irgendwie machen lassen und ihm nichts tun. Tja, braucht nur rausgucken, braucht nur die Zeitung aufschlagen, die Nachrichten hören. Jetzt ist gerade mal Julia Timoschenko oben auf. Also dass der, wie heißt er, der Präsident von der Ukraine, dass der die übermäßig liebt, den Eindruck kann man nicht gewinnen. Ja, also da ist irgendwie das Ende des guten Willens und der Appelle ist erreicht, wenn es an die eigene Haut geht, wenn der Preis zu groß wird. Was ist die Alternative? In der Lesung hören wir ein anderes, haben wir ein anderes Modell gehört. Da liegt alle Initiative bei Gott. Er schließt einen Bund mit Israel und allen Tieren. Er sorgt für Gerechtigkeit und Frieden. Er traut sich den Menschen an. Er begibt sich damit in die Unmittelbarkeit zu uns. Auf ewig. Da gibt's kein Wanken. Und bringt dazu mit Gerechtigkeit, Frieden und Treue als Brautpreis. Der Brautpreis ist das, was der Bräutigam für die Braut zahlt. Die Braut sind in dem Bild wir oder Israel. Bei ihm liegt die Initiative und er bindet sich an uns in Unmittelbarkeit. Und dann hat der letzte Satz geheißen, dann werdet ihr den Herrn erkennen. Das ist dieses Erkennen, von dem auch im Evangelium die Rede ist, so wie der Vater den Sohn kennt und der Sohn den Vater kennt. Das ist dieses Kennen, das diese Hingabe ermöglicht, das Leben geben, sich hingeben, sich einsetzen. Wie kommt dieses Kennen zustande? Das ist der Schlüssel meines Erachtens. Durch Glauben, indem man glaubt, dass Gott unmittelbar bei mir ist und sich in diese Unmittelbarkeit auch selber hineinbegibt. Und das Erste, auf was man trifft, ist die enttäuschte Erwartung. Es ist einfach nicht so, wie ich es mir vorstelle. Auch hier in der Meditation nicht. Ich sitze da und möchte Frieden und Gotteserkenntnis oder so und begegne meiner Müdigkeit, meinem Unwohlsein, meiner Unruhe und natürlich Gedanken, Gedanken, Gedanken. Nichts von dem habe ich gewollt. Es ist alles da, was mich mindestens nicht interessiert. Und jetzt ist die Frage, das Ganze stornieren, fliehen, wie der Mietling, oder sich dem aussetzen, wie der gute Hirt. Und das Unangenehme, Enttäuschende ertragen. Es könnte ja sein, dass die Gotteserfahrung in dem schlummert, was ich gerade nicht nehmen will, weil es meinen Vorstellungen, meinen Erwartungen eben nicht entspricht. Das ist genau das, was wir versuchen, hier in der Meditation einzuüben. Das Störende, das Unangenehme, vielleicht sogar Beängstigende, vielleicht schwere Gefühle, wenn sie denn kommen, Konflikte, innere Konflikte, die wir spüren, da sein zu lassen, den Stand zu halten. Der Richter hat mal ein Buch geschrieben in den 70er, 80er Jahren mit dem Titel Flüchten oder Standhalten. Das ist genau das, worum es hier geht. Flüchten, weil die Wirklichkeit nicht so ist, wie ich es mir vorstelle und wie ich es erwarte. Oder der Wirklichkeit standhalten. Und vielleicht erkennen, dass ich meine Erwartungen und meine Vorstellungen korrigieren muss. Das sind halt meine Vorstellungen. Es ist aber so nicht. Standhalten. Bei dem verweilen, was ist. Das üben wir hier. Das ist im Mini-Format, was der gute Hirt tut. Sein Leben geben für die Schafe, sich dem Wolf hinhalten. So hat es Jesus ja auch irgendwie getan. Sein Leben gegeben für die Seinen. Und da wird am Ende des Evangeliums mit mächtigen Worten davon gesprochen. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Hingegeben wird unser irdisches Leben, unser Leben mit unseren Vorstellungen und unseren Erwartungen, unseren Wünschen. Genommen wird, was sonst ewiges Leben heißt, was sonst Gottes Kindschaft heißt, Sohnschaft heißt. Da geschieht eine Verwandlung. Eine Verwandlung, die in eine größere Unmittelbarkeit zu Gott führt. Gott wird nicht mit Denken und intellektuell, also mit Verstandestätigkeit erkannt, sondern letztlich durch unsere Verwandlung, durch Verähnlichung. Aber diese Verähnlichung geschieht nur durch Standhalten in dem, was ist, auch im Unangenehmen. Das meint diese Rede vom täglichen Kreuz, das auf sich zu nehmen ist. Da geschieht diese Verwandlung. Das ist ein Weg in kleinen Schritten, ein Zirkel, eine Spirale, besser gesagt. Ich glaube, oder meine Erfahrung ist, da wo ich standhalte, da mache ich eine kleine Erfahrung der Liebe Gottes, so wie es hier heißt. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe. Wo ich das hingebe, erfahre ich diese Liebe. Und damit natürlich auch etwas von Gott, lerne ich ihn kennen. Und dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Glauben, dass die Wirklichkeit von Gott erfüllt ist. Alles, auch das Unangenehme. Auch das, was mir widersteht oder Angst macht. Und wag mich ein bisschen mehr da rein beim nächsten Mal. Halt ein bisschen mehr Stand. Und erfahre wieder, dass mir das Leben nicht genommen, sondern verwandelt wird. Und erfahre wieder die Liebe Gottes. Und lerne ihn mehr kennen. Und dann kann ich mehr vertrauen. Die Jünger sind das beste Beispiel von dem. Mutig sind sie Jesus nach Jerusalem gefolgt. Irgendwo im Glauben Johannes Evangelium sagt eine, irgendeinem Evangelium sagt einer auf, lasst uns mit ihm nach Jerusalem gehen, um dort zu sterben. Petrus beim letzten Abendmahl, und wenn alle dich verlassen, ich nicht. Naja, es hat nicht lang gehalten, der gute Vorsatz, der gute Wille. Und derselbe Petrus wird viele Jahre später in Rom gekreuzigt. Und so viele andere von denen. Da liegt eben eine Entwicklung in kleinen Schritten drin. Aber auch den kleinen Schritt muss man gehen. Und der liegt im Standhalten, im Dasein lassen, was da ist. Die Gedankenflut, die Unruhe, die Müdigkeit, die Unlust. Die muss man nicht durch reiß dich zusammen und so wegmachen. Überhaupt nicht. Die muss man da sein lassen. Das ist der Weg. Ja. Ja, noch ein Gedanke wollte ich sagen, genau. Muss, ich habe jetzt oft muss gesagt. Das ist nicht gewaltsam. Das ist dieses Müssen, von dem zum Beispiel bei den Emmaus-Jüngern die Rede ist. Musste der Messias nicht all das erleiden? Und in jeder Messe bei den Einsetzungsworten wird davon geredet, dass er am Abend vor seinem Leiden sich dem Leiden aus freiem Willen unterwirft. Also es ist keine Gewalt, die man sich antut. Es ist sowas wie eine Einladung, in der man merkt, und da stelle ich mich jetzt, und da gehe ich jetzt durch. Und das muss ich an mich herankommen lassen. Man könnte sich drücken, aber man spürt, ich kann mich drücken, klar. Aber da drücke ich mich jetzt nicht. Das ist dieses Ineinander von Müssen und Freiheit. Nur so geschieht die Verwandlung. Nicht mit Zwang und Gewalt und nicht mit Abhauen. Irgendwo liegt's dazwischen. Genauso ist es auch hier in der Meditation.